Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Mit Ron Mörchen. Herzlich willkommen. Die meiste Musik, die wir hören, ist alt. Selbst die meiste Popmusik ist schon ein paar Jahre alt. Sie hatten vielleicht sogar 10 oder 20 auf dem Buckel. Bei der sogenannten klassischen Musik liegen sogar ganze Jahrhunderte zwischen uns und denen, die sie sich einst ausgedacht haben. Die meiste Musik also ist alt. Doch wenn sie wirklich gut ist und dann auch noch in wirklich gute Hände gerät, wie in die Hände meines heutigen Gastes, dann scheint sie uns plötzlich ganz nah. Dann kann uns selbst eine Sonate aus dem späten 17. Jahrhundert überraschen oder ein barockes Konzert berühren oder vielleicht sogar irritieren, unsere Sinne und unseren Verstand herausfordern und unsere Gefühle in Unordnung bringen. Mein Gast ist ein Experte für solche Überraschungen und Herausforderungen. Die sogenannte alte Musik ist sein Metier, die Musik des Barocks vor allem, mittlerweile auch die der Klassik. Das BBC Music Magazine führt ihn in der Liste der 20 besten Geiger aller Zeiten. Er hat mit der Musikerantiqua Köln eines der aufregendsten Barockensembles gegründet und 30 Jahre lang geleitet. Auch seine Aufnahmen und Auftritte als Dirigent werden von meist doch sehr einhelligem Beifall begleitet. Er ist aber nicht nur ein umwerfender Musiker, sondern ein Musikgelehrter, ein begeisterter Quellenforscher und umfassend gebildeter Musikhistoriker. Und jetzt sitzt er mir gegenüber im Studio. Herzlich willkommen, Reinhard Göbel.
Mehr geht aber auch wirklich nicht.
Das war eine lange Vorrede.
Ja, aber sowas von.
Da fiel ein Begriff gleich zu Beginn. Hallo, alte Musik. Was halten Sie davon?
Naja, so hat er sich einfach über die Jahrzehnte entwickelt. Also alte Musik war in den 60ern oder zu Beginn der Schallplatten-Ära, war das also die Musik außerhalb Johann Sebastian Bachs und Händels. Das wurde als alte Musik dargeboten. Und nun ist ja das Füllhorn an Werken hat sich ja seit jener Zeit, also seit 50 Jahren, unglaublich entwickelt oder wurde über uns ausgegossen und dann kann man eben Unterteilungen machen, also in Renaissance, in Frühbarock, in dieses und jenes und so weiter. Aber am Anfang war das schon sehr treffend gesagt, obwohl es natürlich eben, wie Sie bereits andeuteten, Beethoven ist halt auch alte Musik. Mhm. Aber im Selbstverständnis, da habe ich mich belehren lassen, im Selbstverständnis Furtwänglers kann man beispielsweise sehen, dass er sich im Grunde genommen mit Brahms, Bruckner und Beethoven noch in einer Ära wähnte. Also das ist natürlich jetzt ein Wahn aus unserer Sicht der Dinge. Aber ich glaube, dass die Weltkriege erst die Menschen gelehrt haben, dass Zeiten vorüber sind.
Also mancher Pianist sagt heute noch, ich komme aus einer Chopin-Nachfolge oder so. Aber aus einer Bach-Nachfolge kommen Sie nicht, ne?
Nein, ich bin da nicht so, wie soll ich sagen, so namenversessen. Ich komme aus Leipzig gerade und sprach gestern mit einem sehr interessanten Gewandhausmusiker, der ein Buch über Anna Magdalena Bach geschrieben hat oder zwei Bücher inzwischen. Und da stellte ich dann fest, dass ich nicht die geringste Vorstellung habe oder mir die geringste Vorstellung davon gemacht habe, wie könnte Bach ausgeschaut haben. Also da gibt's bei mir im Kopf überhaupt nichts. Ich weiß, wie seine Werke sind, aber wie sagte Moses in den Geboten, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Und so ist das bei mir eben auch. Also ich habe da gar keine Vorstellung davon.
Ja, aber alte Musik, das ist die Zeit, wo die Leute Perücke getragen haben. Das Bild haben wir schon im Kopf.
Na, nicht nur. Also man hat auch Naturhaar getragen. Also die Perücken kamen im Grunde genommen erst durch die Französierungswellen auf. Aber der Heinrich Schmelzer und der Biber haben keine Perücken getragen. Ah, okay. Bach sicherlich.
Also mit dem Begriff alte Musik, das halte ich jetzt schon mal ganz am Beginn unseres Gesprächs fest, kann man auf jeden Fall mal operieren, obwohl es natürlich wahrscheinlich in den Grenzbereichen ein bisschen schwierig wird. Ja. Wie steht es denn mit dem gute und schlechte Musik? Lässt sich damit arbeiten als Musiker?
Nee, das kann man auch nicht so sagen. Wissen Sie, Quandt sagt, dass man eine mittelmäßige Komposition durch eine gute Spielweise aufpolieren kann, dass man ihr aufhelfen kann und so. Es gibt natürlich, also unter uns gesagt, wir sind ja jetzt ganz, ganz unter uns, ganz intim, würde ich schon sagen, also wenn man die Messlatte Johann Sebastian Bach versteht, aber auch von Inside, also vom kompositorischen Prozess und von der Aktivitätsanalyse, von dem, was alles ausgenutzt wird, also in einer Zeit, dann gibt es natürlich andere Dinge, andere Komponisten, die weitaus weniger aktiv sind, sehr viel durchlässiger Musik geschrieben haben. Und damit hängt zusammen, im Grunde genommen, dass ein Werk von Bach, dass das nicht so schnell kaputt zu kriegen ist, weil das als Komposition sehr viel bietet, aber dass andere Werke sehr schwer nur ganz zu kriegen sind. Also ich hätte da beispielsweise so etwas wie Johann David Heinichen. Also das können Sie nur als rundum gebildeter Interpret spielen. Und ich glaube auch Telemann, also der Erfolg von Telemann hängt mehr vom Spielwitz oder von der geistigen Durchdringung seitens des Darbietenden ab, als von dem, was die Komposition selbst liefert an Geistigkeit.
Ja, jetzt haben wir schon, glaube ich, viel erfahren. Für Sie eindeutig bei Johann Sebastian Bach, da hängt der Hammer ganz weit oben. Das heißt aber nicht und hat nie geheißen, dass Sie von den anderen Sachen die Finger lassen.
Nein.
Ganz im Gegenteil. Ne?
Nein, es gibt auch Komponisten, und ich glaube, wir werden welche hören im Laufe der Sendung, die mindestens so gut sind wie Johann Sebastian Bach, wo er auch gesagt haben würde, wo wir auch wissen, dass Bach diese Sachen gespielt hat, also in seinem Collegium Musicum. Und wenn man sich dann fragt, warum hat er jetzt Locatelli Opus 1 Nummer 8 gespielt, also das Weihnachtskonzert von Locatelli, weil er daran selbst bewundert hat, wie dieser Mann mit einem fünfstimmigen Satz fertig wird, wo man dann sagen muss, ja, das muss er erst mal schaffen. Ne? Mhm. Also das hat er dann selbst bewundert. Und ich glaube auch, dass er sehr nah an Jean-Marie Leclerc war. Wenn er selbst es nicht war, dann waren es zumindest seine Schüler. Denn Jean-Marie Leclerc wurde schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts, also um 1750 in Berlin, also neben Johann Sebastian Bach als großer Fugenkomponist genannt. Ja. Also das ist schon eine Auszeichnung.
Wir müssen jetzt zu manchem, glaube ich, noch im Laufe der Sendung eine Erklärung hinterher schicken. Ich glaube, Leclerc und Heinichen und Corelli und so.
Nur aber so gibt es Wikipedia für.
Ja, kann man nachschauen, gut. Vielleicht als letztes nochmal jetzt, wenn es so um Schwarz und Weiß geht, also alt, neu, gut, schlecht, ernst und unterhaltend?
Ja, gut, da würde dann auch passen, geistlich und weltlich. Aber auch selbst da sind die Grenzen ja fließend, wie wir wissen. Also wenn das Weihnachtsoratorium mit Ausnahme weniger Sätze also zusammengeschustert ist aus vorher weltlichen Huldigungskantaten, dann sieht man, dass diese Unterscheidung auch nicht so ganz greift. Denn das ist die gleiche Komposition, die einmal, ach mein Liebster, und beim zweimal kommt, Herr Jesus, das sind alles Dinge, die treffen ein ganz klein wenig zu, aber im Grunde genommen sind sie aus der Phrasendreschmaschine von der Buchhandlung König, also wo sie solche Sachen irgendwie kombinieren können.
Sie haben eben ja schon Collegium Musicum genannt, ne? Das Ensemble von Bach selbst, ne? der auch ein Ensembleleiter war. Und ich glaube, die haben meistens für freies Bier und Kaffee gespielt, ne? Im Café Zimmermann.
Ja.
Also das nochmal vielleicht so, dass man sich immer Bach so metaphysisch versenkt vorstellt, so an der Matthäus-Passion arbeitend und immer so nach den Wolken greifend, der hat, wie viele Kollegen auch, eben die Bierbank gedrückt und munter musiziert einfach zum Spaß.
Ja, in diesem Falle, also beim Collegium Musicum war das eben so, dass dort Studenten und Laiendilettanten zusammenkamen und abends etwas durchgespielt haben. Das wurde nicht geprobt, sondern da gab es ja ganz klare Regeln dafür. Leider kennen wir die von Johann Sebastian Bach in Leipzig nicht, aber wir wissen von Berliner Collegia Musica, ist es richtig, wie die organisiert waren. Und im Grunde genommen können wir sehen, also an der Tafelmusik von Telemann, erzähle man, wie man sich so ein Treffen vorzustellen hat. Nämlich, erstmal wird eine Ouvertüre gespielt. Alle Mann, alle, die da sind, was haben wir denn? Haben wir Flöten, haben wir Oboen? Los, alle Mann hoch. Dann kommt ein Konzert in einer anderen Besetzung, dann kommt ein Quartett in einer anderen Besetzung, dann kommt ein Trio, dann kommt ein Solo und dann kommen nochmal alle so zum Ende des Abends. Dann gab es auch die Regel oder dann gab es die Begrenzung, dass also jeder durfte einen Gast mitbringen. Frauen durften nicht alleine zum Collegium Musicum gehen. Wahrscheinlich, weil das Bier dort in Strömen floss oder was auch immer. Also das ist in jeder Stadt irgendwie anders. Aber es war, das muss man sich mal vorstellen, wir würden uns heute die Finger danach lecken. Ne? Also einmal in der Woche donnerstags abends Collegium Musicum mit Johann Sebastian Bach. Oder wenn ich das jetzt auf meine Jugend übertrage, boah, wäre das schön gewesen, mit Herrn Stockhausen hier Collegium Musicum gehabt zu haben. Ne? Also der macht das einfach so. Ja, so muss man sich das vorstellen in Leipzig in den 30ern, 40ern.
Und in diesem Collegium Musicum wurde, vielleicht können Sie mich verbessern, auch Musik gespielt, die wir jetzt hören, nämlich ein Satz aus den Brandenburgischen Konzerten, ein bisschen früher entstanden.
Ne? Ja, also die Brandenburgischen Konzerte oder Teile der Brandenburgischen Konzerte haben Johann Sebastian Bach immer verfolgt. Also ich glaube, wir hören drittes Brandenburgisches Konzert und den ersten Satz des Stücks hat er ja als der Sinfonia zu einer Pfingstkantate dann umgearbeitet.
Ja, in diesem Satz, den wir hören, das vielleicht nochmal vorweg, Mitte der 80er Jahre aufgenommen, die Brandenburgischen Konzerte. Das war klar, das Ding muss eine große Nummer werden. Ich sag's in Klammern, das ist es auch geworden. Das ist heute auch noch wirklich ein Referenzstück nach all den Jahren. Sind Ihnen da die Knie ein bisschen weich geworden? Weil wenn Sie das vergeigt hätten im wahrsten Sinne, dann wäre es danach ein bisschen schwieriger geworden.
Nein, wissen Sie was? Nein, ich hatte das ja im Grunde genommen vergeigt. Also, ich darf das heute sagen, unser Produzent, der gab mir die Platte und sagte ganz kurz und lakonisch, ekelerregend. Und bei der Firma in Hamburg kamen auch Platten an oder kamen Leute, die wollten ihr Geld zurückhaben. Und manche schrieben dann auch, ja, man glaubt es halt mit einem Idioten zu tun zu haben. Ich habe diese Dinge noch. Aber wissen Sie, es war so, ich kriegte den Auftrag 1980. Bis da bestand die Musik für mich, also die alte Musik bestand aus Heinrich Schütz, Carlo Farina. Und wenn ich ganz modern sein will, dann ist vielleicht ein bisschen Bieber hinten dran. Ne? Also ich war total im 17. Jahrhundert. Und dann sagte die Grammophon, wir wollen jetzt auch mal was anderes von Ihnen haben, außer immer nur diesen Sachen. Also wir stellen uns da mal die Brandenburgischen Konzerte vor. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Brandenburgische Konzerte finde ich auch ganz toll. In 5 Jahren, bitteschön. Und dann habe ich systematisch, das war der Anfang im Grunde genommen des systematischen Arbeitens, also so der Wissenschaft oder musikwissenschaftlichen Arbeitens. Bis dahin habe ich irgendwie gedudelt, aber dann wurde es ernst. Und die Ernsthaftigkeit habe ich, glaube ich, auch meinen Kollegen irgendwie mitgegeben. Und wir haben auch anders. Ich meine, wir waren ja ein festes Ensemble mit 120 Konzerten im Jahr und wir haben jeden Tag geprobt. Und auch bei der und die Brandenburgischen Konzerte, sie wurden auch geübt, anders als heute, vor dem Mikrofon. Also wir saßen dann doch 2 Wochen zusammen und haben von früh bis spät dann an diesen Sachen gearbeitet. Also, Ergebnis hören wir jetzt.
Genau, das Ergebnis hören wir jetzt. Brandenburgisches Konzert Nummer 3, Schlusssatz mit der Musica Antiqua Köln unter der Leitung. Und mit auch Reinhard Göbel. Thank you. Das war die Musiker Antiqua Köln unter der Leitung und mit meinem heutigen Gast. Reinhard Göbel. Im Hintergrund haben Sie ihn schon wieder gehört. Also Musik von Johann Sebastian Bach, der Schlusssatz aus dem 3. Brandenburgischen Konzert. Allegro steht da ganz harmlos und unschuldig über den Noten. Munter und heiter heißt das eigentlich. Hier, das ist eine wirklich wilde und rasende Aufnahme. Herr Göbel, Sie hatten schon bevor wir Sie gehört haben, gesagt, da ist manchen der Hut abgeflogen, weggeflogen.
Ja, klar.
Heute ist das aber die Aufnahme, auf die man schaut und hinweist und sagt, ja, da ist es ernst geworden.
Ich kann eben, ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich, ich habe das sehr seriös vorbereitet. Und mein Bestreben war immer, und ist es auch heute noch, und das lernen meine Etudiants oder meine Students, lernen das bei mir, das Machen von Musik aus dem, ach, das gefällt mir jetzt, aber das gefällt mir jetzt irgendwie nicht rauszubringen, sondern das erstmal zu intellektualisieren. Also worum dreht es sich? Und das kann man jetzt bei diesem 3. Brandenburgischen Konzert, kann man das sehr, sehr genau sagen. Ein Allegro in 12 Achteln ist im Grunde genommen genau das. Das hat uns Johann Sebastian Bach an anderen Stellen gezeigt, nämlich da, wo er Choräle mit Oberstimmen, mit freien Oberstimmen schreibt. Ein Allegro in C-Viertel ist im Grunde genommen die Basis für ein Allegro in 12 Achteln. Es sind die gleichen Viertelwerte wie bei Padadim, Padadum, Padadim, Padadum, Padadum, Padadum. Also es bleibt, das Tempo bleibt gleich, also nur die Bewegung ändert sich.
Jetzt ist aber doch spannend zu erfahren, dass dieses wahnsinnige Tempo, dieses Rock'n'Roll-hafte, sag ich mal. Viele haben gesagt, ja, der will provozieren halt. Ne? Das ist halt mutwillig gegen den Strich gebürstet. Und jetzt erfährt man, und damals hätte man es vielleicht auch schon erfahren können, nee, das ist aus einer Textexegese entstanden.
Genau, aber das wirkte natürlich 1985, also als die alte Musik im Grunde genommen noch von Dilettanten verwaltet wurde, oder aber in dem bräsigen Stil, so einer der berühmten deutschen Lehrer sagte, so schnell kann man gar nicht Bratsche spielen. Aber hören Sie, Herr Professor, ich spreche auch schneller als Sie, wissen Sie? Hätte ich dann sagen können, natürlich kann man so schnell Bratsche spielen und so weiter. Also es steckt natürlich immer da ein letzter Kern von Rätsel drin. Niemand ist ja dabei gewesen.
Jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck gewonnen, die Aufnahme ist 36 Jahre alt. Sie haben die Brandenburgischen später nochmal aufgenommen mit einem anderen Ensemble, also ohne dass wir jetzt einsteigen in die Tiefen des Interpretationsvergleichs, aber dass in dieser Aufnahme jetzt, also die erste Aufnahme, noch immer lieb und teuer ist. Und ich meine, vielleicht formuliere ich die Frage mal ein bisschen allgemeiner. Wie schaut denn der mittlerweile N60-jährige, weise Reinhard Göbel auf den vielleicht noch wilderen, ich weiß nicht, ob es das gegeben hat, einen wilderen Reinhard Göbel der 80er Jahre? Gnädig oder wütend oder stolz?
Nein, ich nehme nichts zurück. Ich bitte Sie. Ich würde es höchstens noch verstärken. Also manchmal sage ich den Ensembles, mit denen ich arbeite, Leute, ihr müsst nicht glauben, dass ich langsamer werde. Schau, die verbleibende Lebenszeit, die wird jetzt immer kürzer, aber ich will natürlich noch genauso viel erleben wie früher, also muss ich das jetzt alles auf einen kürzeren Zeitraum pressen. Na, es lehrt mich Folgendes, those who can do and those who can't teach. Also ich könnte das heute nicht mehr so spielen, aber ich rate allen meinen Studierenden, meinen Etudiants, Leute, kümmert euch nicht so um Rhetorik und Barocktanz und irgendwelche Affigkeiten, Gespreiztheiten nebenbei, lernt Geige spielen. So virtuos wie möglich. Und wenn ihr irgendeine Frage habt, dann könnt ihr zu mir kommen und ich helfe euch dann dabei. Nein, es ist so, dass ich nichts zurücknehmen muss. Also nach den Brandenburgischen Konzerten. Wissen Sie, so etwas wie das musikalische Opfer, was wir früh aufgenommen haben, also mit etwa 10 oder 12 Performances, Ausführungen auf der Bühne und dann ins Studio gegangen sind, der ist natürlich nach 500 oder 900 Mal spielen, ist das natürlich ganz anders geworden. Aber Ich beliebe auch diesen distanzierten und in einer gewissen Weise akademischen Klang, den Musica Antiqua in der Frühzeit gehabt hat. Wir waren alle Suchende und ich glaube, dass also das, was man heute teilweise macht, dass manche Ensembles Klänge erzeugen, wo man denkt, na ja, bei Vivaldi stand halt die Kuh im Wohnzimmer, so hört sich das jedenfalls hier an, dass das dieses distanzierte und akademische, dass es der Musik besser tut, als das sich anwampelnde und so ab und zu auch schon mal mit dem Auge so ein bisschen kneifen. Ne? Man muss die Mitte suchen, aber es gibt nicht den geringsten Grund, bei irgendeiner Sache zu sagen, um Gottes Willen, hören Sie mir bloß damit auf, wenn ich mich erst daran erinnere, an die Geschichte. Nein, das gibt's nicht.
Ja. Hören Sie,
auch nach 35 Jahren nicht. Ja,
hören Sie Aufnahmen von anderen Kollegen, vielleicht auch zur Vorbereitung auf eigene Interpretationen?
Nein, da kennen Sie mich aber gar nicht. Wissen Sie, ich brauche das nicht. Ich brauche keine Vorbilder. Und ich halte auch künstlerische Kreativität oder künstlerische Kreativität bedeutet für mich eben selbstständig etwas erarbeiten können. Das hängt natürlich von der Ausbildung ab. Also ob man einen Lehrer hat, der einen dauernd also das nachzumachen, was und so weiter. Da hatte ich schon in der Frühzeit Probleme damit. Und ich erinnere mich, als ich nämlich bei meinem wunderbaren Lehrer Saschko Gavrilov, als ich zu ihm kam, habe ich ihm nämlich gesagt, Herr Gavrilov, bitte keinen Bach und keinen Mozart, das möchte ich nicht. Und dann kriegt er große glänzende Augen und sagte, also nur Technik. Und ich sagte, genau. So ist es, nur Technik. Ich brauche keine Beeinflussung von außen. Ich kann das schon selbst machen.
Kein Zweifel. Wir machen gleich eine kleine Pause. Zur vollen Stunde kommen jetzt erstmal die Nachrichten. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit für eine Musik. Angefangen haben wir mit dem Brandenburgischen Konzerten beziehungsweise einen Satz aus dem dritten Brandenburgischen. Jetzt kommt ein Stück, das passt wunderbar zur Weihnachtszeit. Eine Pastorale von einem Mann, den vermutlich nicht alle Hörerinnen und Hörer gleich kennen. Johann David Heinichen heißt er. Die Lebensdaten so in etwa die von Bach, hat ein paar Jahre weniger gelebt. 1683 bis 1729 befinden uns also am Ende des Barocks. Pastorale, das kennt man vielleicht von Beethoven, 6. Sinfonie, die Pastorale, Freiluftmusik, passt natürlich zu Weihnachten und der Krippe.
Oder nee, dieses hier ist eine Weihnachtspastorale. Die Weihnachtspastorale hat so eine kleine Geschichte. Die war ursprünglich die Musik der Hirten, die im Dezember, wenn es da draußen in Latium, immer nicht vergessen, wir hatten noch kleine Eiszeit, es war wesentlich kälter als heute, wenn es da draußen nichts zu essen gab, dann kamen die Hirten mit ihren Herden in die Stadt und dann hatten die diese Dudelsäcke dabei. Und Dudelsäcke machen einen irrsinnigen Lärm. Den man auch also bei den frühen Pastoralen, bei Corelli und bei Locatelli und bei Manfredini hört man den noch. Und als das dann nach Deutschland kam, bei Heinichen haben wir noch so ein bisschen die Lust, aber als dieser Satz dann zur Pastorale im zweiten Satz des Weihnachtsoratoriums geworden ist, da ist das dann schon sehr zivilisiert und sehr ästhetisiert. Während so eine richtige Pastorale eigentlich eine deftige Angelegenheit ist. Und diese Pastorale hat nämlich jetzt auch noch die Besonderheit. Also sie ist in A-Dur, sie ist also sehr, sehr fröhlich und wir wissen genau, wie lange sie gedauert hat, weil der Heinichen nämlich auf bestimmte Kompositionen außen auf den Titelumschlag geschrieben hat, dauert 3 Minuten oder dauert 4 Minuten. Ja, wir können da die Tempi rekonstruieren.
Okay.
Band ab.
Also, die Pastorale della Notte della Navitate Christi, so heißt sie, diese Pastorale für die Nacht von Christi Geburt, Musik von Johann David Heinichen, die Aufnahme aus dem Jahr 1995 mit der Musica Antiqua Köln und meinem heutigen Gast in den Zwischentönen, Reinhard Göbel.
Thank you.
Willkommen zurück zu den Zwischentönen mit Raoul Mörchen. Mein Gast ist Reinhard Göbel, in der sogenannten alten Musik längst eine Legende als Geiger, der leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr sein kann. Wir werden gleich mal drüber sprechen. Ja, und doch immer noch gelistet in der Top 20 des BBC Music Magazines als einer der besten Geiger aller Zeiten. Steht da so neben Heifetz und Menuhin einfach mal ganz lässig, Seite an Seite. Vorbild für viele Junge als Gründer der einst bahnbrechenden Musiker Antiqua Köln, Entdecker und Wiederentdecker vieler vergessener und vernachlässigter Komponisten und ein Dirigent, der heute Sinfonieorchestern in ganz Europa zeigt, wie man Barockmusik richtig spielt, selbst wenn man eigentlich die falschen Instrumente in der Hand hält. Ich habe Sie, Herr Göbel, im Vorgespräch gebeten, ein paar Musikstücke auszuwählen für unsere Sendung. So ist das bei den Zwischentönen. Und zwei haben wir ja auch schon gehört, einen Satz aus dem Brandenburgischen und dann diese Pastorale von Johann David Heinichen. Bevor wir über unser nächstes Stück sprechen, ist Ihnen das leicht gefallen, da was auszusuchen? Sie selbst haben 50, 60, 70 Platten aufgenommen.
Nein, also meine Lieblingsstücke sind ja nicht im, die sind ja nicht im Plattenschrank, die sind ja im Kopf. Da habe ich die ja drin. Beispielsweise die Pastorale von Beethoven, aber die könnten wir hier nicht besenden, weil sie zu lang ist. Aber ich höre sehr viel, ich höre im Grunde genommen sehr viel lieber auch Musik, wo ich nicht selbst der Fachmann bin. Ne? Also dann, wenn ich als Fachmann gefragt werde, dann drehe ich doch auch gerne schon mal ab. Ne? Ich höre im Übrigen auch nur im Auto.
Das ist eine Einschränkung. Oder?
Warum?
Also, weil Sie zu Hause keine Lust dazu haben, sich in Ruhe hinzusetzen und zu sagen...
Weil ich zu Hause andere Prioritäten habe. Wissen Sie was? Da muss ich lesen, da muss ich Briefe schreiben, vor allen Dingen lesen, da muss ich mich vorbereiten, da muss ich die Stücke bezeichnen. Und wenn ich nach Salzburg fahre, oder wenn ich... Gestern kam ich von Leipzig zurück, das sind dann 4-5 Stunden, da habe ich doch genügend Zeit, also Wortbeiträge und Musik zu hören. Und da freue ich mich dann auch drauf. Und da kann ich gut zuhören. Autofahren alleine wäre für mich leider ist nicht ausreichend für meinen Kopf. Anyway, so. Also das höre ich, ich höre im Auto Musik, habe dann auch mein spezielles Programm. Alle CDs, die ich hören möchte, liegen da. Und manchmal bin ich dann durch und manchmal höre ich dann auch alte Sachen. Ich höre sehr gerne Wort, also ich höre sehr gerne Kabarett und ähnliche Dinge. Und alte Schlager.
Kommen wir gleich zu.
Aber nicht aus den 50ern oder von Sarah Leander, sondern vielleicht noch ein bisschen früher. Also da
kommen wir gleich zu. Jetzt haben wir erstmal Händel. Händel ist so vor 40, 50 Jahren, hätte man gesagt, das ist so Bach für Kaufleute. Ne? So, dem fehlt die metaphysische Tiefe, der hat toll komponiert. Ne? Aber so richtig deutsch und tief war der nicht.
Nee. Der war natürlich so richtig deutsch war der nicht. Dafür war er richtig ein anderer. Er muss ja als junger Mann ungeheuer beeindruckt gewesen sein vom antiken Rom. Also, und das hat er in sich aufgenommen, hat es später, als dann kam das Deutsche wieder so ein bisschen raus und so weiter. Aber dieses Antike und diese tausend- oder zweitausendjährige Geschichte, die muss ihn auch schon sehr fasziniert haben.
Zu Händels Begeisterung für Rom und die Antike passt natürlich jetzt auch, dass wir einen lateinischen Titel haben. Hec est Regina Virginum, Musik von Georg Friedrich Händel mit Anne-Sophie von Otter. Wir hören also eine Sopranistin mit der Musica Antiqua Köln unter der Leitung von Reinhard Göbel. Gleich verbessern. Keine Sopranistin, sondern Mezzosopranistin. Reinhard Göbel hat, während wir die Musik gehört haben, gleich mit mir geschimpft, dass ich sie falsch angesagt habe. Die große Anne-Sophie von Otter, die wir da gehört haben. Mit Hec est Regina Virginum von Georg Friedrich Händel und der Musica Antiqua Köln. Herr Göbel, Sängerinnen und Sänger, die genießen den Ruf, auch gute Sängerinnen und Sänger, sich nicht immer sonderlich viel Gedanken zu machen über das, was sie da so singen und eher so aus dem Bauch heraus zu agieren als aus dem Kopf. Das stünde dann ziemlich diametral dem entgegen, wie sie Musik anfassen.
Ja. Aber dafür lassen die sich dann sehr gut führen. Wissen Sie, das waren die ersten Töne, die wir gerade gehört haben, waren die ersten Töne einer Aufnahme, die ja hier im Hause entstanden ist. Man sagte mir in der Firma, da ist ein großer Star von uns, der möchte gerne was mit Ihnen machen und so weiter. Und da war ich ja schon sehr charmiert und dachte, wunderbar. Und wir haben dann eine Woche gesessen. Ich habe ja alle diese Stücke also speziell für Sie gemacht. Das waren Weltpremieren sozusagen. Und wir haben diese Sachen vorbereitet und dann kam sie dazu und das Orchester fing an zu spielen und sie hat gesungen und wir haben im Grunde genommen wirklich, das klingt jetzt wie eine Wandererzählung, aber wir haben die ersten Worte miteinander nach 4 Tagen gewechselt. Also da haben wir dann miteinander geredet und da ist dann eine tiefe Freundschaft raus geworden und das habe ich eigentlich immer so gehandhabt. Im gleichen Haus hier, also wenige Schritte von hier, wo wir jetzt sitzen, kam dann später Magdalena Koschina dazu und ich hatte für sie die Bach-Kantaten vorbereitet und Magdalena dreht sich um und sagte, sehr schnell, aber versuche zu machen. Wahrscheinlich habe ich dann mich auch rumgedreht und habe gesagt, you better do. Das würde ich Ihnen auch mal raten. Und dann, aber wissen Sie das, ich habe ja doch immer so ein Glück mit diesen Leuten gehabt. Dann gab es die wunderbare Christine Schäfer, auch hier im Haus. Es waren Orgien mit diesen Sängern. Ja, und man hört es eigentlich auch, ne? dass da doch irgendwie die Post abgeht. Wie gesagt, also ich habe einfach nur das Mäntelchen oder die Stola, die Pelzstola bereitet und habe gesagt, stellen Sie sich mal hier hin und jetzt lege ich Ihnen mal das Orchester um den Hals und über die Schultern und dann machen Sie einfach mal, wie vorgegeben wird. So war das bei uns.
Orgien passt jetzt gar nicht zu dem Ort, aus dem Sie kommen, Siegen, aus dem pietistisch-protestantischen, ziemlich strengen Siegen 1952.
Aber wissen Sie, Ihre Frage bringt mich auf was. Also ich nehme mich mit.
Das war noch gar keine Frage.
Oder ihre, doch, oder ihre Behauptung über die Sänger. Ich kann mich doch nicht einfach, also als Wissenschaftler und als permanent, also im Dauerstress oder Dauerstretch mit dieser Musik liegen, kann ich mir doch dann nicht sagen lassen, also ich hätte das gerne so. Was sind denn Ihre Beweggründe dafür? Warum haben Sie es denn gerne so? Ja, weil es kennt man ja so und das gefällt mir dann auch sehr gut. Ja, dann kann ich natürlich auch sagen, wissen Sie was, ich gefalle mir auch unheimlich gut. Ich halte mich auch irgendwie für ein Fotomodell. Aber vielleicht sollte man vielleicht auch mal andere Leute danach fragen, was die eigentlich gut finden. Oder die Komposition selbst. Also das ist ja mein Weg. Das sage ich auch immer, immer, immer wieder. Bis zu einem sehr hohen Grad muss die Komposition uns also auch selbst verraten, wie sie gespielt werden möchte. Denn ein Johann Sebastian Bach, der kann nicht eine Matthäus-Passion oder eine Johannes-Passion oder eine Kantate um 1720 schreiben und dann sagen, ach wissen Sie, wie man das dann spielt, das wird in den 30 Jahren dann der Herr Quanz mal ganz genau erklären. Ne? Sondern es ist ein in sich abgeschlossenes Werk, wo ich Interpretationskunde dran lernen muss, wenn das so ist, dann ist das das. Und das bedeutet dieses, weil wenn es etwas anderes bedeuten würde, es anders geschrieben werden müsste.
Sie sind 1952 in Siegen geboren, einer alten Stadt des Bergbaus und der Metallverarbeitung. Der Geburtsstadt aber auch von Peter Paul Rubens, ganz nebenbei. Und der beiden Brüder, ja, Adolf und Fritz Busch, der eine Geiger, der andere Dirigent zu ihrer Zeit. Und das ist so die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, absolute Weltstars. Hat sie das als junger Knirps gejuckt, angespornt, dass er...
Rubens mehr als die Buschs. Ja. Also Rubens fand der Busch waren ja nicht präsent.
Aber Rubens, haben Sie gesagt.
Rubens war schon präsent. Wissen Sie, ich war immer auf Geschichte aus. Und wir hatten in Siegen eben 2 Schlösser. Oben drauf das alte und unten drauf dann das ein bisschen zerrestaurierte. Und da wird man dann sozusagen mit der Nase drauf gestoßen, in einer gewissen Weise.
Und Sie gucken von Ihrem Wohnzimmer da drauf mit den Rubens an der Wand. Sie haben ein paar, ne? Nicht die großen Ölschinken, aber...
Nein, Ölschinken kann man sich gar nicht leisten. Also das Museum selbst hat ja auch keine Originale. Ich sammle aus Jux und Dollerei, Rubens Grafik. Und da habe ich schon eine ganze Menge, also 100 Stücke und so. Aber das ist... und die gucke ich auch gerne an.
Viele bedeutende Musiker kommen aus Musikerfamilien. Nicht immer bedeutenden Musikerfamilien wie bei den Bachs oder so, aber viele sagen, es ist ja auch kein Zufall, denn wenn man ordentlich was werden will als Musiker oder als Musikerin, dann muss man ziemlich früh anfangen. Das kann man eigentlich nur in einer musikalischen Familie mit Eltern, die da hinterher sind. Ihr Vater war Bahnhofsvorsteher.
Ja, der konnte die Trillerpfeife bedienen, um die Züge anzuhalten und loszuschicken. Das war das Einzige. Mein Vater war total unmusikalisch und meine Brüder sind es im Grunde genommen auch, sodass sich die Familie immer darum stritt. Aber die stritten sich darum und ich saß im Hintergrund. Die stritten sich darum, warum wie ich also so musikaffin sein konnte. Sie haben vorhin musikalisch gesagt und so weiter. Ich bin nicht musikalisch. Wissen Sie, einer meiner Lehrer, der guckte mich so von oben bis unten an und sagte dann, also ich weiß nicht, Herr Göbel, Sie machen das alles nur mit Fleiß. Und ich sagte dann, Herr Professor, was wollten Sie mir denn damit gesagt haben? Also er wollte mir damit gesagt haben, dass er mich eigentlich für tierisch unbegabt hält. Und,
aber Sie ackern.
Das glaubte der.
Nein, Sie können wir gleich nochmal drüber reden. Das tun Sie ja.
Studienzeit, wissen Sie was, ich bin in meiner Studienzeit sicherlich in Köln, mitten im Vergnügungsviertel wohnend, bin ich nicht vor 3 Uhr ins Bett gekommen. Aber um 8 Uhr spätestens stand ich schon wieder da und übte die Geige. Also ich bin sehr energisch und so weiter. Aber damals war ich jetzt nicht so überfleißig.
Jetzt habe ich gelesen, Sie hätten die Geigen Stunden vom eigenen Taschengeld bezahlt. Das heißt natürlich, entweder waren die Geigenlehrer wahnsinnig billig oder ihre Eltern wahnsinnig großzügig.
Naja, ich musste meinen Geigenunterricht vom Taschengeld bezahlen. Dafür war das Taschengeld da. Mein Vater hat meine Berufswahl schwer behindert, indem er immer sagte, naja, du musst ja dann erstmal sowieso Volksschullehrer werden und dann kannst du noch Jurist werden und dann ist ja immer noch genügend Zeit und so weiter. Das war nahezu sadistisch. Aber in dem Augenblick, wo ich das gefunden hatte, wo ich wusste, Musik ist mein Ding, da zog ich das durch. Da musste ich natürlich auch gewisse Sachen in Kauf nehmen. Das heißt, ich musste Abitur machen und das hat mir später dann sehr geholfen. Also zum einen hat es mir geholfen, also grundsätzlich schon mal, dass ich an die Universität gehen konnte und dass ich dort Musikwissenschaften studieren konnte. Also zumindest die Methoden erlernt habe. Und insofern war das Abitur eine gute Sache. Und da bin ich meinen Eltern auch für dankbar. Ich habe gelernt zu Hause als Kind, wenn du einmal was angefangen hast, dann bringst du das zu Ende. Und aus dem Grund kommen auch keine Goldfische ins Haus, weil ich keine Lust habe, sagte meine Mutter, die später dann zu füttern oder das mal zu wechseln. Also, wie soll man sagen, konsequent erzogen.
Bei der Aufnahmeprüfung einer Musikhochschule in Köln sollen Sie auf Ihren Berufswunsch oder Ihre Ziele hingesagt haben, alte Musik, da war die Begeisterung wahrscheinlich groß bei den Professoren.
Da war die Begeisterung ganz groß, die haben sich die Schenkel geklopft vor Lachen.
Jetzt ist es aber doch irgendwie total überraschend. Es heißt immer, Köln ist die Hauptstadt der alten Musik gewesen. New York Times hat mal gesagt, the center of the movement, die New York Times. Ne? Ja, und Sie in dem Artikel gleich als ersten erwähnt. Man hat so im Rückblick zumindest das Gefühl, alte Musik ist das Allergrößte gewesen und diese Stadt hätte sie eigentlich mit offenen Armen empfangen müssen.
Nee, das ist es erst durch mich geworden. Die anderen Ensembles, die Capella Coloniensis, ist ja, der war ein Ensemble des Rundfunks und blieb sozusagen im Sendebereich verhaftet, weil man den nicht auf Reise schicken konnte, weil das viel zu teuer war. Das Collegium Aureum von Franz Josef Mayer war nicht namensmäßig nicht mit Köln verbunden, aber es war Musica Antiqua Köln. Und wir sind ja um die ganze Welt gereist. Wir sind sogar in Nordkorea gewesen. gewesen und in Grönland. Wir waren nie in Afrika, aber in Südamerika, in Nordamerika, in Asien, all over the place. Und dieses Ensemble hat den Ruhm und den Ruf Kölns in der alten Musik begründet. Das kann man durchaus so sagen. Ich wurde nicht dafür gefeiert, aber wissen Sie, der Gegenwind, ich brauche ihn. Ich brauchte ihn auch, um groß zu werden. Also ein Flugzeug geht nur mit Gegenwind in die Luft, nicht mit Rückenwind.
Also könnte man schon vielleicht ihn unterstellen oder zumindest mal vermuten, dass sie so ein bisschen Gegenwind auch selbst produziert haben, weil sie wussten, wie es geht, was man tut, damit die Leute sich aufregen, um so ein bisschen Luft unter die Flügel zu kriegen.
Naja, wissen Sie was, unter dem Aspekt habe ich das noch gar nicht so gesehen. Aber es gehört natürlich, doch so ein gewisser Widerspruchsgeist, der gehört schon dazu, der ist mir einfach angeboren.
Ich glaube, das haben wir mittlerweile auch verstanden.
Man hat mir da mal so ein Blechschild geschenkt, da steht drauf, ich kann nichts dafür, ich bin so. Aber wenn es doch gute Erkenntnisse gibt.
Beim großen Barockspezialisten Reinhard Göbel dreht sich fast alles um die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, aber da ist trotzdem auch Platz für Sachen außer der Reihe. Sie haben, Herr Göbel, ein Lied mitgebracht von Claire Waldoff. Wirklich jetzt nur zwei, drei Worte vorab, denn den Namen habe ich noch nie gehört.
Och, ich bitte Sie.
Ja, tut mir leid, aber klären Sie mich auf.
Naja, Sie haben vielleicht auch Jean-Marie Leclerc zum ersten Mal hier
das
gehört.
Das ist eine böse
Claire Waldoff. Claire Waldoff ist also sozusagen das Berlin. Das ist das alte Berlin. In seiner Einfachheit, in seiner Ordinarität oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist, sehen Sie, auch das ist Berlin.
Ein altes Fischerdorf, klein aber fest, stets voll Noblesse. Allbeliebt war's weit und breit, wegen der Bescheidenheit. Das war Berlin, Zauberstadt Berlin. Ihr braucht uns gar nicht vorzugaukeln von dem berühmten Wiener Charme. Wir werden das Kind schon schaukeln. Wir nehmen euch alle auf den Arm. Es gibt nur ein Berlin, und das ist mein Berlin. Hält uns auch keiner für normal, das ist uns alles ganz egal, solange die Welt nicht dreht.
Die Aufnahme von 1932, Claire Waldoff mit Es gibt nur ein Berlin, Reinhard Göbel. Mhm. Warum dieses Lied? Warum Claire Waldoff? Wegen der frechen Schnauze?
Na, ich finde Berlin doch als Stadt oder als Phänomen einfach so unglaublich bedeutend und vielschichtig. Und wir haben jetzt also wieder, seit 30 Jahren, glaube ich, haben wir jetzt wieder eine ungeteilte Hauptstadt. Und man sämtliche Häutungen unserer Nation kann man im Grunde genommen in Berlin sehen. Also sowohl die Kriegszerstörungen als auch die arme Leuteviertel, als auch die reiche Leutenviertel und so weiter. Es ist einfach so wahnsinnig polarisiert. Man kann nirgendwo ärmer sein als in Berlin und möglicherweise auch nirgendwo wirklich, wirklich reicher. Also mich berührt das irgendwie. Und ich muss auch sagen, also dass ich die Wiedervereinigung vor 30 Jahren, dass ich die schon sehr emotional erlebt habe. Und bin dann auch 10 Jahre lang also regelmäßig in Berlin gewesen und habe sicherlich auch so, lassen wir sagen, so 3 Meter Literatur über Berlin, vom Berliner Mietshaus angefangen, über Sitten und Gebräuche in der Stadt oder die Morde in Berlin oder was auch immer. Also so wie Frankreich ist vielleicht gar nicht so in Paris zusammengefasst wie Deutschland in Berlin.
Böse Zungen sagen aber, die Zeit eigentlich, die Sie musikalisch so interessiert, 17., 18. Jahrhundert, da war Berlin ein Sumpf mit dem Schloss mittendrin.
Ja, sie ist nie eine Musikstadt gewesen. Also bis, jedenfalls nicht bis zur Blütezeit der Berliner Philharmoniker. Es war immer nur, Berlin war immer nur ein Empfänger und kein Sender. Also Komponisten waren nicht da. Also Brahms und Bruckner und Beethoven und Mozart waren in Wien und nicht in Berlin. Aber Berlin war dann doch der Schmelztiegel, wo alles doch sehr akut zusammengebacken wurde. Eine faszinierende Stadt.
Reinhard Göbel, Sie waren als Geiger über 20 Jahre der Frontmann Ihres Ensembles, der Musiker Antiqua Köln, haben viele Aufnahmen gemacht, auch mit wirklich anspruchsvollen Soloparts. Der ganz große Wurf kam 1991, da haben Sie die sogenannten Rosenkranz-Sonaten von Heinrich Ignaz Franz Bieber eingespielt. Unglaublich schwere Stücke mit abstrusen Herausforderungen für den Geiger. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als die rausgekommen sind, da ist unter Fachleuten, das ging so wirklich wie so eine Pharma, wie so ein Gerücht rum. Aber müsstet ihr euch unbedingt mal anhören, was der Göbel da gemacht hat. Stücke, die kann man eigentlich gar nicht sauber spielen. Und auf einmal war das eine große Musik in der großen Aufnahme. Haben Sie es damals schon geahnt, dass das auch Ihr letzter großer Streich als Geiger sein würde?
Ja, das fiel ja zusammen. Deshalb habe ich ich habe keine Kritiken gelesen in der Zeit. Also ich war nach den Rosenkranz-Sonaten, der hatte ich fix und fertig. Meine linke Hand, meine Griffhand, war derartig fix und fertig, dass da gar nichts mehr ging. Also mir froren die Finger auf dem Griffbrett fest und jemand musste sie heben, damit sie überhaupt irgendwie darunter kamen und so weiter. Deshalb habe ich diese Reviews damals gar nicht gelesen, sondern ich war im Grunde genommen mit mir selbst beschäftigt. Die aufgenommen sind die wahrscheinlich im Januar, Februar und danach bin ich so in ein tiefes Loch reingefallen, aus dem ich dann eine wahnsinnig nette, liebe, gute, tolle, wunderbare Frau rausgeholt hat.
Aber ganz kurz nochmal, die Tiefe dieses Lochs zu ermessen, das klang jetzt so, als ob sie einfach so ein bisschen müde waren und die Finger in so ein
Es hatte sich ausgegeigt.
Es hatte sich ausgegeigt, tatsächlich, denn die anderen Finger sind wohl wieder flott geworden, einer ist aber liegen geblieben.
Ja, also es hatte sich ausgegeigt. Es hatte sich in der Tat ausgegeigt.
Ja, das gibt's eine medizinische Begriff für?
Ja, man nennt das fokale Dystonie. Und es hatte sich bei mir ausgegeigt, weil ich einfach total überübt war. Ich habe ja 8 Stunden am Tag geübt. Und ich komme aus einer Generation, wo der Krankheitsbegriff noch nicht zelebriert wurde. Also wo es dann heißt, ja Gott, da muss halt mehr üben. Ne?
Das heißt, Sie haben schon gemerkt, es tut weh, aber Zähne, ein paar Aspirin rein und dann weiter 8 Stunden, weil das ist ja schon, die waren da schon 40. Ne? Ich meine, man sagt immer, man übt so zwischen 10 und 20 und danach kann man es.
Genau. Ja. Ich war 39. Oder so 38 oder sonst so um den Dreh rum. Ich weiß es jetzt selbst gar nicht mehr ganz genau. Nein, ich war einfach worn out, aber auch die äußeren Umstände, denen war ich auch irgendwie ausgeliefert oder ich war ein Opfer dieser äußeren Umstände, denn immer nur mit Gegenwind geht nicht. Und das bitte, also was ich auch anpackte, es gab immer schmerzhaft ekelerregende Besprechungen.
Ja, was meinen Sie, war der Finger verbunden mit dem Gehirn, hat das Gehirn gesagt, bleib mal da liegen, jetzt reicht es?
Auf jeden Fall sagte das Gehirn irgendwie meinem Körper, weißt du was, du willst jetzt einfach nicht mehr, ich will jetzt einfach nicht mehr. Und dann wollte ich doch. Also,
und dann kam die Freundin und die hat ihnen einen Rat gegeben, wo man denkt,
und dann habe ich verkehrt herum das Geigespielen gelernt und so weiter. Und das war ganz toll. Das habe ich also gelernt bei einer wunderbaren Pädagogin, Christiane Hutkap heißt sie. Man kann auch heute noch bei ihr Unterricht nehmen. Wir hatten bereits zusammen studiert und Christiane hat ein derartig analytisches Bewusstsein, Gefühl für das Geigespiel, dass ich wusste, nur sie kann mir da irgendwie weiterhelfen. Und sie hat dann diese Herausforderung hat sie angenommen und ich bin dann mit dem Geigenkasten zweimal die Woche, ich muss aber nicht mal mit meinem Taschengeld bezahlen, zweimal die Woche bin ich dann dahin gedackelt. Schmerzhaft war einerseits zu wissen, wie es geht, es aber nicht zu können.
Ne? Ja, ich meine, sind Sie wirklich bei Null angefangen?
Ja. Wo denn sonst? Meinen Sie mal mittendrin irgendwo? Was glauben Sie, was das kostet, den Körper dann in die andere Richtung zu gewöhnen und so weiter? Also wir haben, es ist ja nicht wie beim Klavier, die beiden Hände tun ja nicht Ähnliches oder Gleiches, sondern wir machen ja völlig andere Sachen mit der Bogenhand als wie mit der Griffhand. Jedenfalls hat mich Christiane Hutkap das sehr, sehr gut gelehrt. Und dann sagt sie eines Tages, im Übrigen machst du ja dann auch nächstes Jahr Examen. Und ich sagte, ist hier noch jemand im Raum? mit dem du redest? Oder wie verstehe ich das?
Anfang 40 dann.
Ja, ne? Da war ich dann 42 oder vielleicht war ich 45 und so weiter. Sie hat mich dazu gezwungen. Ich habe das auch gemacht. Ich sage Ihnen, ich habe natürlich eine 1 bekommen, aber man hat den Namen und nicht die Leistung honoriert. Ja. Aber das war für mich wichtig, weil ich eines Tages dann vom Fleck weg als Lehrer ans Mozarteum engagiert wurde und endlich ein Staatsexamen vorweisen konnte, was ich vorher nicht hatte.
Danach haben Sie wieder auf die Originalseite umtrainiert, also, und dann aber gemerkt, ja.
Ne? Als ich ausgegeicht hatte, also 89 hat sich ausgegeicht und 90 war ich fix und fertig, da war ich 38 so. Und 91 fing ich an, verkehrt herum zu spielen, direkt am 1. Januar. Also das habe ich schon so geplant. Damals gab es keinen Mediziner, der mir hätte helfen können dabei. Die kamen erst im Lauf der Zeit, also dass Musikerkrankheiten irgendwie besprochen oder benamst wurden, dass man sie überhaupt nannte, also eine Dystonie. Bei den Posaunisten lassen die Lippen nach, beim Geiger funktioniert der vierte Finger nicht. Ich kannte auch andere Leute, die dann den Bogenarm nicht mehr weiter als bis zur Mitte bewegen konnten. Man fasste das alles irgendwie als Schreibkrampf zusammen und so weiter. Und das ist jetzt viel genauer geworden und man kann da auch was gegen tun heutzutage. Also ich habe anfangs mit Parkinson-Tabletten gearbeitet, aber die Parkinson-Tabletten, die machten zwar, dass mein Geigenarm sowas von weich und geschmeidig und gediegen und getrillert hatte. Aber die Person, die das machte, die konnte ich dann auch von außen begucken und dachte zu mir selbst, was für eine Schlafmütze ist denn das? Ach, das bist du. Also die Persönlichkeitsveränderungen durch diese Parkinson-Tabletten, die waren schon so gravierend, dass ich gesagt habe, nee, muss ich aufhören. Anyway, ich hatte sowieso von Anfang an, habe ich gesagt, Leute, mit 55 höre ich auf.
Das muss man vielleicht mal dazu sagen. Man kennt dann vielleicht so vom Klavier so Leute wie Horowitz oder so. Ja, das kann man doch nur mit 80 und 90 und so. Aber es gibt ein paar Instrumente, auch das Singen natürlich gehört dazu, wo man sich manchmal wünscht, einige Leute würden früher aufhören, als sie es wirklich tun.
Genau.
Und man freut sich über die am schönsten Tag aufhören.
Genau, das ist es.
Aber sie haben sich nicht zur Ruhe gesetzt und Rubens gesammelt und schön gekocht. Und Designermöbel, glaube ich, sammeln sie auch und gucken aus ihrem Bungalow, glaube ich, ne? in Segen, auf das meistens verregnete
Siegtal. Nein, ich wollte was anderes machen. Als ich nämlich den Produzenten, den wunderbaren Dr. Holzschneider anrief und sagte, Herr Dr. Holzschneider, ich kann nicht mehr Geige spielen. Es hat sich ausgedudelt. Da sagte der, naja, dann werden Sie jetzt in Zukunft das Ensemble wohl dirigieren müssen. Und das hat also jetzt gar nicht so lange gedauert, sondern es wurde dann direkt beschlossen, im Januar 1991 dirigieren Sie die erste Platte. Und so war das irgendwie vorgezeichnet.
Ja, heute stehen Sie aber nicht mehr vor einer eigenen Truppe, wo Sie alle namentlich kennen und vielleicht sogar befreundet sind, sondern Sie lassen sich einladen von Sinfonieorchestern,
ja,
großen Orchestern, die sonst was ganz anderes gewohnt sind, anderes Repertoire, vielleicht eine andere Herangehensweise?
Nee, das kann man nicht so sagen. Nee? Also ein anderes Repertoire. Wissen Sie, mein Repertoire geht ja, also für diese Ensembles, wenn Sie das gerne möchten, dann kriegen die auch ein Philipp Emanuel Bach-Sinfonie oder eine, sie kriegen nicht notwendigerweise ein Brandenburgisches Konzert, weil das Solomusik ist. Aber ich habe es neulich auch zum ersten Mal geschafft, obwohl ich die Musik immer davon freihalten wollte, von modernem Orchester. Ich habe sogar mal Lully schon mit modernem Orchester gemacht. Und es geht doch.
Das müssen wir jetzt nochmal wirklich dazu sagen. Das sind sogenannte moderne Orchester. Man sagt, spielen doch alle auf alten Instrumenten, aber da gibt es ja den feinen Unterschied. Sie kommen ja aus einer Szene, sage ich mal, wo man darauf geachtet hat, dass die Instrumente tatsächlich auch so sind, wie sie zum Ursprung dieser Musik eigentlich passen. Darmsaiten und so weiter, keine Klappen auf bestimmten Instrumenten. Die modernen Orchester nehmen die besten, vielleicht auch spielfertigsten, einfachsten, ausbalanciertesten Instrumente halt mit Nylon- und Stahlseiten und so. Und sie sagen denen jetzt nicht, jetzt aber mal, ne, Klappen weg und Darmsaiten drauf.
Nein.
Und sie, die, dürfen ihr normales Instrumentarium
ja
benutzen?
Wissen Sie was, die Instrumente sind doch in permanentem Umbau gewesen. Jedes Jahrzehnt, oder also die Geige ist zwar äußerlich fertig gewesen, aber innerlich war sie das nicht. Und auch äußerlich, also nur für den von Weitem Schauenden ist das, oh Gott, ja, ist eine Geige. Der Hals wurde länger, die Saiten veränderten sich, der Bogen wurde länger dazu. Die Säle wurden größer, die Orchester wurden größer, die Musiker wurden dümmer. Also es gibt tausenderlei Veränderungen, sodass wir doch auch einen Beethoven nie so hören, wie Beethoven ihn hörte. Viel wichtiger als dieses nebensächliche Problem der Farbe, der sich verändert habenden Farbe, viel wichtiger ist doch, dass das Spielbehavior ein anderes geworden ist. Und da komme ich dazu und gebe den Ratschlag, meine Damen und Herren, ich würde es so machen, machen Sie das mal so, gehen Sie nicht rauf auf den Saiten, sondern bleiben Sie relativ weit unten, weil Klarheit auch ein Wert an sich ist. Also, dass etwas klar klingt, ohne vermatscht zu sein. Lassen das Vibrato weg. Aber wissen Sie, bei mir sind die Tempi anyway so schnell, dass da gar keine Leute können gar kein Vibrato machen. Also, das eine erledigt sich mit dem anderen irgendwie. Man muss, also unser modernes Sinfonieorchester muss im Grunde genommen also bis 1750 zurückgehen können. Also es wird mit diesem Originalinstrumente-Fetisch heute ja nun schon weitaus weniger Schindluder getrieben als vor 30 oder 50 Jahren. Viel wichtiger als das originale Instrumentarium ist doch die Erkenntnis der, für mich jedenfalls, also ist die Innenschau einer Komposition und die Veränderung der Spieltechniken bei einem Orchester.
Shushan Cyranossian mit Musik von Jean-Marie Leclerc am Cembalo, begleitet von Jos van Immerseel. Reinhard Göbel, eine Schülerin, kann man das sagen, eine Schülerin von Ihnen, obwohl die, glaube ich, zu Ihnen gekommen ist, da konnte die schon ziemlich viel. Ne?
Ja, die konnte ganz toll spielen. Also sie war als Kind, war sie bei Tibor Varga, als Junge, als den Mädchen dann bei Sascha Bronn und, wie soll ich sagen, als ausgepresste Zitrone dann bei mir. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie was, Fräulein Cyranossian, ich darf meine unverheirateten Studentinnen, darf ich so nennen, also mit diesem altmodischen Wort, Demoiselle. Anyway, versuchen Sie es doch mal über die geistige Schiene. Und 3 Tage später kam sie dann zurück in Salzburg und sagte, wissen Sie was, wenn ich lese, dann tut mir das im Kopf so weh. Am ersten Tag war es ganz schlimm, aber es ist jetzt schon etwas weniger geworden. Ja, habe ich gesagt, Fräulein Cyranossian, Sie sind jetzt dabei, Synapsen auszubilden. Und dann habe ich ihr erklärt, was Synapsen sind, dass wir so ein Netz im Gehirn haben, wo sich das Wissen dann dran ankettet. Anyway, also sie war schon eine ganz, ganz tolle Geigerin, aber sie wusste irgendwie nicht mehr ein noch aus. Also ich mochte sie wahnsinnig gerne, weil sie eine hochintelligente, brillante Denkerin ist und weil die Synopsen, also das Spinnweben in ihrem Kopf oder die Vernetzung in ihrem Kopf im Grunde genommen in 2 Monaten perfekt war. Ich würde jetzt nicht sagen, sie ist eine meiner Schülerinnen oder sowas. Sie hat sich bei mir Tipps geholt.
Sie sind, Sie haben es gesagt, sehr streng zu sich selbst gewesen, haben geübt wie ein Irrer nach der Stechuhr. 2 Stunden das, 2 Stunden das, 2 Stunden das, 2 Stunden das.
Ja.
ich habe aus all dem, was Sie bis jetzt erzählt haben, doch den ganz starken Eindruck, dass Sie es mit der Disziplin halten und einem Arbeitsethos, der nicht jedem, auch nicht jedem, der gut ist, so zu eigen ist. Ist das das, was Sie verlangen von allen anderen auch, dass
nein.
Sie sich, ich will nicht sagen kaputt machen, aber wirklich an eine schmerzhafte Grenze gehen?
Nein, überhaupt nicht. Da mische ich mich gar nicht ein. Also in diese Sachen, wie die ihren Tageslauf gestalten. Nein, überhaupt nicht. Also ich bin ja auch kein Geigenlehrer, wissen Sie. Ich frage ja nicht ab, sondern ich unterrichte Aufführungspraxis. Und das mache ich für jeden, so wie er es gerade braucht. Ein Geiger braucht etwas anderes als jemand, der Dirigent werden möchte und so weiter. Nein, ich gebe Tipps. Wie ich mein eigenes Leben gestalte, das ist meine Sache. Ich kann Ihnen auch sagen, wie das aussah. Ich kam gestern also von Leipzig. Ich bin heute Morgen um 4:45 aufgestanden, weil ich 5 Interviewfragen für Israel zu beantworten hatte. Die waren dann um 6:50 fertig. Dann kam irgendwann um 9 Uhr kam der Elektriker, der das Haus prüft, weil irgendwo ein Stromloch ist und so weiter. Dann musste ich nach Köln fahren. Gleich fahre ich nach Hause zurück, muss noch eben die Post abholen, die man gestern nicht und so weiter. Und man musste mich noch nicht mal, wissen Sie, man musste mich noch nicht mal wie einen meiner Brüder mit dem Putzlumpen morgens aus dem Bett holen, sondern ich ging schon abends, ich erinnere mich daran, in der frühen Schulzeit, ich ging schon abends ins Bett und freute mich darauf, morgens aufwachen zu können und wieder in die Schule gehen zu können.
Ist ja, ich habe irgendwo gelesen, in einem der Interviews, entweder war es in den 90er Jahren oder über die 90er Jahre, also diese Zeit, wo sie mit sich hadern mussten, weil das mit dem Geigespielen eigentlich brach gelegen hat und wahrscheinlich auch nichts mehr geworden wäre. Und hat man sie gefragt, was ihnen am meisten fehlt. Und jeder Geiger, jeder Musiker, jeder, der auf der Bühne steht, würde natürlich sagen, die Bühne fehlt mir, dass ich da rum. Und sie haben gesagt, das Üben.
Ja, das war für mich unheimlich wichtig, mich zu disziplinieren und meinen Tag durch dieses Üben einzuteilen. Und in dem Augenblick, wo das wegfiel, habe ich die Spiegel in meinem Übezimmer weggeräumt, habe alle Chefchicks und alle Geigentechnikbücher weggeräumt. Die habe ich dann zur Hochschule nach Rostock geschickt. Und dann habe ich gesagt, so, das war der Tag jetzt heute. Und am nächsten Morgen um 8 Uhr saß ich am Schreibtisch und hatte so ein Gebirge von Büchern. Ich werde heute die Frage klären, wie das mit und so weiter. Hatte ich mir schon vorgenommen. Am nächsten Tag ist das. So, ich habe jetzt zwar noch nicht alle Dessous und Zahnbürsten im Koffer, aber ich habe schon meinen Lese- und Arbeitskoffer. Also für morgen habe ich schon fertig. Also wenn ich nach Israel fliege, sitze ja erst mal ein paar Stunden da unten am Flughafen und später dann, wenn man nicht mal rausgucken kann oder wenn man über See fliegt, dann gibt es nichts zu sehen da unten außer blauer See und so weiter. Und dann weiß ich schon, was ich lese. Und jetzt habe ich 14 Tage, bin ich 14 Tage in Israel und habe schon einen ganz genauen Plan. Das wird dann und dann gelesen. Damit musst du durchkommen. Ja, also, such is life. It becomes sucher and sucher.
Ja. Ein Ersatz fürs Üben vielleicht, denn ich meine, Sie sind von einem Metier ins andere gegangen oder hatten Sie ja sowieso schon, Sie haben immer wieder dirigiert, aber jetzt sind Sie neben dem Lehren halt Dirigent und beim Dirigieren ist ja eine Besonderheit, dirigieren kann man nicht üben.
Nein, aber man kann Partituren analysieren und strukturieren. Und was ich mache, das ist meine tägliche Fingerübung. Also ich nehme mir einen Orchesterstimmensatz und organisiere den so strichtechnisch und phrasiologisch, dass man den auch ohne mich spielen kann. Da könnte ich auch tot umfallen auf der Bühne. Und dann spielen die weiter, weil die Noten so gut bezeichnet sind. Das klingt immer noch wie Göbel, auch wenn ich nicht dabei bin.
Ja, aber auf der Bühne wollen sie dann trotzdem noch stehen, wie ein richtiger Dirigent. Der sie ja auch sind, aber ich meine, zumindest diese ältere Musik, also bis 1800 und so, stand fast nie ein Dirigent früher davor.
Na, da stand kein Dirigent davor. Und der Idealzustand ist natürlich auch, und manche Ensembles, mit denen ich arbeiten darf, muss man schon sagen, die sind auch so. Und die sind also so eigenbestimmt, dass man sich im Grunde genommen da wie in einem Porsche fühlt. Also muss man ein bisschen um die Kurve ein bisschen aufpassen und so weiter, dass man nicht auf den Bürgersteig gerät und so weiter. Aber ansonsten spielen die alleine. Also wenn die Chemie zwischen Dirigent und Ensemble oder Ensemble und Dirigent stimmt, dann ist das ein gegenseitiges Anfeuern und ein gegenseitiges Komplimente machen, sozusagen. Und das Orchester merkt, er ist zufrieden, ich merke, das Orchester hat es verstanden, Gott sei es gedankt und so weiter. Dann kann man Freiheit geben, man steht trotzdem davor. Also wenn Sie das Gefühl haben, hier müsste ich es ganz, ganz bald mal raus gehen. dann ist was schlimm. Das habe ich zwar auch schon gehabt, aber es hat mich bislang immer noch auf der Bühne gehalten.
Hat sich da vielleicht ein bisschen was getan bei den Orchestern, so im Laufe der letzten 30, 40, unbedingt. 50 Jahre?
Denn ja.
Hat ja früher, wenn man so im Abo-Konzert gesessen hat, so hinter der zweiten, dritten Reihe, da waren ja einige Leute fast am Schlafen. Und wahrscheinlich auch mit entsprechenden Widerständen dann bei der Arbeit und dann Tarifvertrag unterm Arm und nach 3 Stunden ging es nach Hause, egal wo man da gerade steckte, im Tannhäuser oder so. Heute
machen die Leute nicht mehr so. Das ist nicht mehr so. Und die Spitzenensembles, mit denen ich arbeiten darf, also wie Deutsche Kammerphilharmonie oder Berliner Barocksolisten, die haben eine so hohe Selbstmotivation, dass man das einfach überhaupt nicht mehr miteinander vergleichen kann. Also mit irgendwie, wie es früher so war. Und sie sind ja alle, schauen Sie, als ich zum ersten Mal vor einem modernen Orchester gestanden habe, da war ich 25 und da habe ich gedacht, oh, das erklärst du den Kurs und so weiter, dann machen die das so. Nein, die saßen alle voll auf ihren Schläuchen drauf. Da kam überhaupt nichts. Da habe ich dann auch von gelernt. Nein, so geht es nicht. Aber inzwischen ist da ja eine Generation. Die ist ja mit Harnoncourt und Leonard groß geworden, im Grunde genommen. Und vielleicht auch manche auch schon mit Reinhard Göbel. Ich bin ja nun fast ein alter Mann. Da darf man ja so sagen. Also seit 50 Jahren etwa im Geschäft oder seit 45 Jahren. Also da ist schon eine ganze Generation groß geworden. Und die wissen, wie man das macht. Und zumindest wissen diese jungen Leute. Und sie können alle überall, an jeder Hochschule können sie auch alte Musik für moderne Instrumente können sie da studieren. Bei mir ganz besonders. Ich nehme sie immer nur mit Kusshand. Hat sich das bitte völlig gewandelt. Der Ausblick und der Einblick.
Könnte man so als vorläufiges Fazit sagen, Schlacht geschlagen und gewonnen? Also wenn man das alles jetzt immer überlegt.
Auf jeden Fall. Also worum ich mich bemühe, bei meinen direkten Schäflein und bei den Etudiants, das ist sowohl, wenn sie als Praktiker kommen, wie auch, wenn sie als Theoretiker kommen, also wenn sie nicht selbst Musik noch dazu machen und so weiter, die Analyse der Partitur nicht mehr mit Mitteln des 19. Jahrhunderts zu machen, sondern mit den Mitteln ihrer Entstehungszeit, also auch die Worte dafür zu lernen, zu begreifen, was ein Exordium ist und was die Narratio ist und was die Confutatio ist und so weiter. Und wie man das sieht in einer Partitur. Man muss nicht in jeder Partitur das Gleiche sehen und so weiter. Aber das, also eine fortgehende Intellektualisierung durch noch professionelleres Hinschauen und Nachvollziehen des kompositorischen Prozesses.
In dieser langen Schlacht sind Sie, um in diesem Bild zu bleiben, immer weitergegangen. Sie haben bei den ersten Aufnahmen mit Ihrer Musica Antiqua Köln Mitte, Ende der 70er Jahre Repertoire des frühen 17. Jahrhunderts, kannte kein Mensch die Leute. Da sind Sie vielleicht, möchte man sagen, immer weitergekommen. Jetzt haben Sie im letzten Jahr zum Beispiel einen großen, kein Beethoven-Zyklus, aber sehr viele Beethoven-Aufnahmen im Beethoven-Jahr gemacht. Wenn es so weitergeht über die nächsten 2, 3 Jahrzehnte oder sowas, hören wir irgendwann mal Strawinsky und Anton Webern von Reinhard Göbel?
Nein, werden Sie nie hören. Also mein Repertoire endet doch in der Beethoven-Zeit. Und zwar werden Sie das deshalb nie von mir hören, weil ich zu spät dafür bin, also das zu verstehen. Und weil man von der Romantik ab nicht mehr mit intellektuellen Begriffen arbeiten kann. Bei der Zwölftonmusik dann wieder. Aber zwischendurch ist mir zu viel Herzensgefühl da drin. Und ich möchte auch, also 3 Jahrzehnte möchten Sie mich auf keinen Fall hören. Dann wäre ich nämlich 99. You never know. Aber also ich bin auch immer noch dabei, also die Bach-Söhne aufzuarbeiten und mit den kleineren Kammerorchestern zu arbeiten. Also bis Eroica oder bis Pastorale von Beethoven gerne und auch Zeitgenossen und so weiter. Aber ich nichts reizt mich darüber hinaus, an der Musik sie selbst zu machen. Ich höre sie gerne, aber ich muss nicht jedes Spielzeug in meinen eigenen Sandkasten mitnehmen.
Reinhard Göbel, habe mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Dankeschön.
Ich hatte nichts Besseres zu tun heute.
Wunderbar für uns.
Ich sag aber mal morgen wieder.
Gut, ich sage mal ganz schnell, wie es weitergeht, nämlich in den Zwischentönen. Nächste Woche begrüßt mein Kollege Florian Felix Wey, die Regisseurin Olga Wildgruber. Mein Name ist Raul Mörchen. Mein Gast heute war der Geiger, Ensembleleiter und Dirigent Reinhard Göbel. Und zum Schluss hören wir ihn nochmal mit der Geige und seinem Ensemble der Musica Antiqua Köln und der berühmten Air aus der 3. Orchestersuite von Johann Sebastian Bach.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.